SWR 2 Forum.
Ratlos am Hindukusch. Was hält die Bundeswehr in Afghanistan? Am Mikrofon ist Martin Durm. Seit 20 Jahren führt die NATO Krieg gegen die Taliban. Nur besiegt sind sie nicht. Ganz im Gegenteil. Die Gotteskrieger sind überall im Land auf dem Vormarsch und sie hinterlassen dabei eine immer größere Blutspur. Bombenattentate in Kabul, Angriffe auf Polizei und Armee, Attentate auf Richter und Journalisten. Afghanistan scheint weiter denn je vom Frieden entfernt. Dabei hat allein Deutschland in den vergangenen 2 Jahrzehnten fast 160.000 Soldaten an den Hindukusch geschickt. Was hat das alles gebracht und warum wird dieser Einsatz höchstwahrscheinlich noch einmal verlängert? Wo es doch bis vor kurzem ganz danach aussah, als zögen die internationalen Truppen Ende April aus Afghanistan ab. Endgültig. Darüber wollen wir reden in diesem SWR2-Forum, mit dabei Dr. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Winfried Nachtwey, er ist ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Grünen und spezialisiert auf Sicherheitspolitik und Afghanistan. Und Wolfgang Bauer, Reporter der Wochenzeitung Die Zeit. Er ist immer wieder in Afghanistan unterwegs, zuletzt im vergangenen Jahr im September. Herr Bauer, Sie waren da auch im Land der Taliban unterwegs. Wie sehen die momentane Lage? Fühlen Sie sich schon als Sieger?
Das war mein Eindruck. Die fühlen sich als Siegermacht. Dieser Status wurde ihnen ja im Prinzip auch inoffiziell von den USA im Rahmen der Verhandlungen zugestanden. Die USA, die ja nicht mit der Regierung verhandelt hatten, sondern ausschließlich mit den Taliban und sich über den Truppenabzug geeinigt hatten. Mein Eindruck war, dass die auf einer Welle des Erfolgs schwimmen und dass die Führung der Taliban eher das Problem hat, ihre Kommandeure in den Distrikten von diesem Kurs zu überzeugen, dass es jetzt Zeit ist, über Frieden zu reden und nicht endlos die Waffen sprechen zu lassen. Mein Eindruck war, viele wollen sich nicht mit einem halben Sieg zufrieden geben, sondern wittern die Chance, ganz Afghanistan, ganz Kabul einzunehmen und sich nicht mit einer Übergangsregierung herumärgern zu müssen. Sie wissen, die Zeit spielt für sie. Sie wissen, dass die internationale Gemeinschaft Afghanistans müde ist, dass die internationale Gemeinschaft tendenziell die Truppen abziehen wird, über kurz oder lang, und damit verbunden auch die Hilfsgelder reduzieren wird. Und ja, das spielt ihnen in die Hände. Also ich hatte da nicht viel Bereitschaft erkennen können zu Kompromissen oder gar zu Versöhnung.
Herr Bauer, geben Sie uns einen kurzen Eindruck über diese seltsamen Begegnungen, die Sie da hatten, zu den Taliban in Ihr von Ihnen kontrolliertes Gebiet zu gehen. Das ist ja kein Spaziergang. Viele Journalisten wurden in den vergangenen Jahren entführt. Wie sind Sie ja mit diesen Leuten ausgekommen und die mit Ihnen?
Ja, wir haben das so vorsichtig wie irgend möglich versucht zu organisieren. Ich bin mittlerweile schon seit fast 20 Jahren jetzt im Land als Reporter unterwegs und weiß, wie viele Fallstricke es da geben kann. Wir haben den letzten Sommer die Möglichkeit vermutet, dass die Taliban aufgeschlossen sind gegenüber Besuchen von ausländischen Journalisten, weil eben die Friedensverhandlungen kurz davor standen und die Taliban das Interesse hatten, sich als vertragstaugliche Partei international darzustellen, dass sie keine Monster sind, Terroristen, die unkalkulierbar als Querschläger in diesem Land sich bewegen. Ich hatte lange recherchiert und dann den Kontakt zu einem afghanischen, britischen Filmemacher hergestellt, der seit vielen Jahren im besten Benehmen mit der Taliban-Spitze steht. Der hatte die Verhandlungen geführt mit den obersten Taliban-Führer in Katar. Das sah dann alles auch ziemlich simpel aus am Anfang und wurde dann am Ende doch noch sehr kompliziert, weil die Zusage, die schnell am Anfang gegeben worden ist, dann wieder zurückgezogen wurde. Da waren wir dann schon fast im Land und dann hieß es, dass der militärische Rat der Taliban über unsere Einreise bestimmen müsse. Die hatten dann sich koordiniert und ja, wenige Stunden wirklich vor der Begegnung mit den Taliban kriegten wir dann erst das Okay über WhatsApp, über eine Audiobotschaft. Also eine Audiobotschaft war unser Passierschein, die Garantie, dass uns auf den Weg von der Hauptstadt Kabul, die ja noch, sozusagen unter Regierungskontrolle steht, in die Provinz nach Ghazni, nichts passieren würde. Und wir wollten von Anfang an in einen Distrikt, der weit weg ist von der Front, in einen Distrikt, der seit vielen Jahren schon von den Taliban ausschließlich kontrolliert wird, indem sie uns dann hatten zeigen sollen, wie das wirklich aussieht, wenn die Taliban versuchen, Staat zu machen. Und trotzdem waren wir natürlich nicht sicher, ob diese Versprechungen nun eingehalten werden. Und die ersten Begegnungen waren von beiden Seiten natürlich von großer Nervosität gezeichnet, weil auch die haben nicht gewusst, die Taliban haben nicht gewusst, ob wir womöglich nicht das sind, was wir vorgeben zu sein, sondern Abgesandte des Militärs, Geheimdienstkräfte. Es werden immer noch Drohnenanschläge auf die Taliban-Kommandeure geflogen, ob wir also nicht mit dem Militär koordinieren und wir für sie persönlich eine unmittelbare Gefahr darstellen. Und es hat dann doch etliche Zeit gebraucht, bis man sich sozusagen gegenseitig wohl gefühlt hat und wir den Taliban abgenommen haben, dass sie tatsächlich daran interessiert waren, uns Interviews zu geben, uns ihre Distrikte zu zeigen, dass die Leute sie lieben, wie sie gesagt haben, alle würden sie lieben, die unter ihnen leben. Es war natürlich auch eine Propagandatour. Und umgekehrt die Taliban sicher sein konnten, dass mit uns nicht die Drohnen kommen.
Herr Nachtwey, auch Sie haben das Land Afghanistan oft bereist. Würden Sie als grüner ehemaliger Bundestagsabgeordneter heute empfehlen, es ist für die ausländischen Truppen besser abzuziehen oder zu bleiben? Und vor allem, es ist für die Afghanen besser, wenn die Truppen abziehen, oder es ist besser, wenn sie bleiben?
Zunächst mal muss ich sagen, dass meine Visiten in Afghanistan sozusagen für Politiker waren es recht häufige mit 20 Besuchen vor Ort, aber unvergleichlich weniger Einblicke in die Tiefe der afghanischen Gesellschaft und Konflikte als das, was Herr Bauer aufgesucht hat und dann einer größeren Öffentlichkeit bekannt gemacht hat. Also das muss ich wirklich sehr einschränkend also dabei sagen, auch wenn ich also bei diesen Besuchen immer sehr viel vorbereitet habe, etliche immer mehr Bekannte auch getroffen habe, wo dann von vornherein ein Vertrauensverhältnis war, die mir nicht als Politiker sozusagen nach dem Mund geredet haben, entsprechende Nachbereitungen und so weiter, aber trotzdem diese Einblicke sehr viel geringer. So, und dann aber eben zu Ihrer Frage, was den sogenannten Ratschlag also angeht. Das Bedürfnis also eben rundum ist ja, Mensch, nach fast 20 Jahren muss doch so ein Einsatz endlich zu Ende gehen. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass ein Hauptziel, nämlich zu einem sichereren Umfeld beizutragen, dass das nicht erreicht worden ist. Und Sie haben ja vorher kurz skizziert angesprochen, wie die aktuelle Lage ist, die sich nochmal also eben verschärft hat. Zugleich aber ist es so, Herr Bauer hat ja auch angesprochen, diese Siegeszuversicht auf Seiten der Taliban und diese ganze Anschlagswelle, vor allem also auch gegenüber zivilen Kräften in Kabul, in den anderen Orten.
Der letzte vor 2 Tagen erst mit etlichen Toten.
Ja, und das deutet ja wirklich dann sehr darauf hin, also das ist eine Botschaft, wir wollen Sieg. Dass bei Friedensverhandlungen in der Regel die Gewalt nicht aufhört, das ist bekannt, um sozusagen sogenannten Druck also aufrechtzuerhalten. Aber diese Art also von Gewalt, eben im Unterschied zu den Vorjahren, auch zum großen Teil ohne Absenderangabe, in Anführungszeichen, das war so eben eine ganz besondere Botschaft. So, und wenn jetzt, also eben, man muss ja die Folgen auch bedenken, eines sehr schnellen Abzuges, wenn es zu dem Abzug in knapp 10 Wochen kommen würde, dann würden damit im Grunde auch die ganzen Infusionsverbindungen zu den afghanischen Sicherheitskräften aus dem Westen abbrechen, zumindest sehr schnell, nicht sofort, aber sehr schnell. Die Beratungsverbindungen, die Unterstützung, die Finanzierung läuft zum großen Teil aus internationalen Töpfen. Und das hätte dann ja mit allergrößter Wahrscheinlichkeit einen schnellen Zusammenbruch dieser afghanischen Sicherheitskräfte zufolge. Und das hörte man dann auch immer wieder, es gibt ja weiterhin viele kräftige regionale Warlords, dass die sich aufgrund der historischen Erfahrung des Landes auch auf eine solche Situation einstellen. Das heißt mit anderen Worten, dass ein Szenario wie 1992, Abbruch der sowjetischen Unterstützung, also auch der finanziellen, und bald danach Zusammenbruch des Regimes und dann bald Ausbruch eines Bürgerkrieges. Also zusammengefasst, die Befürchtung war sehr groß. Ich habe es also eben von verschiedenen Seiten also immer wieder gehört, dass also bei einem Blitzabzug sozusagen, dass dann ein entfesselter Bürgerkrieg drohen würde, was nochmal eine andere, in Anführungszeichen, Qualität ist, als das, was es an extremer Gewalt jetzt also sowieso schon gibt.
Herr Keim, der Politikwissenschaftler, Sie wissen da vielleicht besser Bescheid als wir, denn eigentlich hatten sich ja alle ausländischen Truppen in Afghanistan schon auf den Rückzug eingestellt. Da wurden Hunderte von Container verladen. Auch die Bundeswehr war eigentlich schon abzugsbereit. Warum hatte man es überhaupt so eilig, aus Afghanistan rauszukommen, und warum wird das jetzt aufgeschoben?
Also ich glaube, der Schlüssel ist eben bereits genannt worden. Ich weiß gar nicht, wie es Herr Bauer genannt hat. Afghanistan-Müdigkeit, glaube ich, war der Begriff, den er verwendet hat, und dem kann man nur zustimmen. Es gibt, glaube ich, in allen westlichen Industrienationen, die sich an dem NATO-Einsatz in Afghanistan beteiligt haben, also NATO-Mitglieder beziehungsweise Partnerländer, der jetzt knappe 20 Jahre läuft, eine große Müdigkeit, die getragen wird von einer Frage, die gerade angesprochen worden ist. Wie lange soll das Ganze denn noch dauern? Wann ist der Erfolg so gut, dass wir abziehen können? Wofür haben wir denn das Ganze investiert an finanziellen Investitionen, an physischen Investitionen, also auch im Sinne von verletzten und gefallenen Soldaten, wenn das Ergebnis doch so bescheiden ist? Wieso sollen wir das weiter fortführen? Und ich glaube, am stärksten artikuliert hat das der amerikanische Präsident Donald Trump, der ja, man mag vieles Böses über ihm sagen, aber zwei Verdienste hat. Erstens, er hat sich überhaupt sozusagen mit seinem Verhandlungsführer auf dieses Abkommen mit den Taliban eingelassen. Über das werden wir sicher gleich noch im Detail sprechen. Was sozusagen der Türöffner ist für die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Mit diesen, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, unterbrochenen, stockenden Friedensverhandlungen in Doha. Und gleichzeitig hat er das ganze Thema Truppenabzug in einer Art vorangetrieben, mit einer Robustheit, man könnte sagen Entschlossenheit, man könnte sagen Brutalität, dass er den amerikanischen Truppenabzug ja sogar sozusagen vor der Zeit durchgeführt hat oder so sogar noch beschleunigt hat. Und auch wenn viele europäische Verbündete das kritisch beäugt haben und das niemand so offiziell sagen würde, da habe ich doch den Eindruck, dass viele ihm nicht ganz undankbar sind, dass sie für den europäischen Ländern auch eine Art politische Deckung geben, im Gefolge der USA jetzt auch den Abzug vorzubereiten. Und das ist genauso, wie Sie gesagt haben. In weiten Teilen hat die Bundeswehr den Abzug ja schon mindestens begonnen, wenn nicht sogar durchgeführt. Also bestimmte Materialien, die nicht mehr Verwendung finden, sind entweder aussortiert, vernichtet oder bereits nach Deutschland zurückgebracht worden. Also die Vorzeichen des Abzugs stehen an der Wand. Und jetzt hat der amerikanische Präsident angesichts, der neue amerikanische Präsident, muss man ja sagen, angesichts der Tatsache, dass dieser Friedensprozess in Doha stockt, dass die Konturen dessen, was erreicht werden soll, nämlich eine Integration der Taliban in das politische System, ein Waffenstillstand soll er erreicht werden mit den Verhandlungen, beides ist bei weitem nicht in Sicht, hat sich der Eindruck verstärkt, man könne jetzt nicht gehen. Und das Ganze ist unterlegt worden durch einen Bericht, den jetzt Anfang Februar vorgelegt worden ist in Washington von einer sogenannten Study Group, einer Studiengruppe von Vertretern beider politischer Parteien, Demokraten wie Republikanern, der letztlich eine Analyse vergleichsweise schonungslos durchgeführt hat, wie die Lage in Afghanistan ist, ausgehend von den Zahlen, die wir eben auch schon angedeutet haben, zur Sicherheitslage und dann jetzt dem amerikanischen Präsidenten nahegelegt hat, den Abzug noch einmal weiter zu verzögern, in der Hoffnung oder der Erwartung, in dieser gewonnenen Zeit größeren Druck auf die Taliban ausüben zu können, sodass sie dann zur Konzession bereit sind. Mhm. Und das ist ja die Annahme, die eigentlich alle teilen oder teilen müssen, die auch für eine fortdauernde Präsenz der Bundeswehr in Afghanistan plädieren.
Und klar ist ja, wenn die Amerikaner tatsächlich eines Tages abziehen, dann können die Deutschen, das sind ja die zweitgrößten Truppenstelle in Afghanistan, auf keinen Fall bleiben. Es wäre dann schlicht und einfach nicht mehr möglich für sie, sich selbst zu verteidigen. Herr Bauer, muss man sich eigentlich die derzeitigen Aktivitäten von Bundeswehrsoldaten in Afghanistan vorstellen? Es sind etwas mehr als 1000 vor Ort. Was machen die da?
Also vorweg will ich nur sagen, dass ein kompletter Abzug zum jetzigen Zeitpunkt einer einzigen Katastrophe gleichkäme. Also ist immer die Rede davon, dass man sich Afghanistan sich selbst überlassen solle nach so vielen Jahren internationaler Intervention. Damit meint man, dass der Westen so schnell wie möglich rausgeht und der Westen Afghanistan sich selber überlässt. Dieses Land wird aber nicht sich selber überlassen, weil sobald internationale westliche Truppen aus diesem Land sich abziehen, in dieses Vakuum regionale Kräfte vorstoßen werden. Der Iran hat dort ganz erhebliche Interessen, Pakistan hat erhebliche Interessen, Indien, Saudi-Arabien, zentralasiatische Staaten, auch Russland. Und jedes dieser Staaten hat Verbündete innerhalb von Afghanistan, Klientel, auch innerhalb der Taliban. Auch die Taliban bekommen ja Gelder aus dem Ausland, ähnlich wie die Regierung in Kabul. Und auch an den Taliban reißen unterschiedliche regionale Strömungen. Also es wäre ein fürchterlicher Trugschluss anzunehmen, dass das Land ohne internationale Truppen irgendwie wieder zu sich selber und zu irgendeiner Art von Frieden finden würde. Ich glaube, das Gegenteil wäre der Fall.
Aber nun haben wir diese 1000 Bundeswehrsoldaten. Was machen die nochmal?
Die sitzen in Mazar-i-Sharif im Norden, im immer noch ruhigsten Standort Afghanistans. Und ich glaube, die sind überwiegend, wie schon immer, damit beschäftigt, sich selbst zu schützen. Und ein kleiner Kern an Offizieren, das ist ihre offizielle Daseinsberechtigung in Afghanistan, berät afghanische Generäle in der Kriegsführung, die, wie ich von einigen dieser Generälen, also afghanischen Generälen schon gehört habe, diese Ratschläge nicht immer sonderlich wertgeschätzt werden, weil die Afghanen über die Deutschen die Meinung vertreten, dass sie wenig Praxiserfahrung im Krieg führen mitbrächten. Ja, die Bundeswehr schützt sich selber und versucht, glaube ich, jetzt so gut es möglich, sich aus dieser Affäre zu ziehen, weil von Anfang an war der Arbeitsauftrag des Parlaments an die Bundeswehr auch keiner, der hatte funktionieren können. Hm.
Nun gibt es dieses Friedensabkommen, das eben schon erwähnt wurde, und die Taliban haben gesagt, wenn sich der Westen nicht daran hält, wenn er also nicht bis April abzieht, dann werden wir diesen Krieg weiter eskalieren, dann werden wir auch die internationalen Truppen angreifen. Die blieben ja in den vergangenen Monaten verschont. Auch die deutsche Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat gesagt, man müsse demnächst mit höheren Gefahren, Risiken rechnen, weil man womöglich wieder Angriffsziel der Taliban werden könnte. Halten Sie das für denkbar? Wird es dann auch in Mazar-i-Sharif eng werden für die Bundeswehrsoldaten, die da noch als Rest zurückgeblieben sind?
Ich glaube, das ist sehr realistisch, dass die Angriffe auf internationale Truppen wieder zunehmen werden. Tatsächlich, wie Sie eben sagten, in den letzten Monaten blieben die fast gänzlich aus. Allerdings haben die Taliban in den letzten Monaten massiv ihre Angriffe auf afghanische Truppen verstärkt. Also die letzten Monaten haben die Taliban dazu genutzt, sich systematisch an fast alle Zentren des Landes, Provinzhauptstädte des Landes und auch Kabul heranzurobben. Die haben Dorf für Dorf eingenommen. Die Amerikaner hatten ihnen verboten, die Provinzstädte selber zu erobern. Aber sie befinden sich jetzt in einer quasi idealen Ausgangsposition auch für eine große Frühlingsoffensive, die dann von der Saison mit dem 1. Mai, mit dieser Deadline, ab wann sich kein amerikanischer Soldat mehr in Afghanistan befinden sollte, laut des Vertragsabschlusses, zusammenfiele. Ich glaube, es ist zu befürchten, dass es vermehrt Anschläge auch auf die Bundeswehr kommen wird.
Herr Nachtwey, wie sehen Sie das? Die Bundeswehr vor Ort, will man jetzt in der Endphase keine Risiken mehr eingehen für Leib und Leben, igelt sich einfach ein, dann fragt man sich ja, welchen Sinn macht es überhaupt noch, dass die da sind?
Was jetzt gerade gesagt wurde zur Rolle der Bundeswehr, sehe ich also eben etwas anders. Dass die da sehr überwiegend Selbstschutz machen würde, stimmt insofern nicht, weil sie solche Kräfte kaum dort vor Ort hat. Also zum Beispiel konnten sie jetzt schon seit 2-3 Jahren keine oder wurden möglichst Besuche aus Berlin abgewehrt, weil man die nicht mit eigenen Kräften draußen überhaupt begleiten könnte. Also andere Verbündete machen denen die Force Protection, Nahbereichsschutz und so weiter. Und von der Bundeswehr wurden zumindest bis vor kurzem, ich habe jetzt nicht die heutigen Zahlen, aber wurden so ungefähr 80 Soldaten als in Beratungsfunktionen eingesetzt, wobei diese Beratung keineswegs, also nur einfach also bei der Operationsführung ist, sondern in erheblichem Maße, was die militärische Planung, Logistik also angeht, also das ganze Umfeld, was gleichzeitig also auch notwendig ist. Also das hat also eine gewisse Relevanz, aber ich sage gewisse Relevanz, weil ich habe auch immer wieder gefragt, welche Fähigkeiten braucht man, welche Quantitäten braucht man bei Beratern, um überhaupt eine wirkliche Wirkung erreichen zu können? Und das wurde nie konkret also beantwortet.
Naja, aber
also
wie erfolgreich, ist, ne? Entschuldigen Sie, dass ich dazwischen gehe, Herr Nachtwey, wie erfolgreich war so eine Ausbildungsmission, wenn nach Meinung der meisten Sicherheitsexperten gar kein Zweifel daran ist, dass die Taliban, wenn sie es denn darauf anlegen, die Regierungsarmee innerhalb kurzer Zeit aufreiben würden. Was hat dann die ganzen Ausbilderei gebracht?
Nun, bei der Ausbildung war das eine Problem, dass man ziemlich spät also eben mit der ganzen Sicherheitssektorreform angefangen hat. Also das war dann ab 2006, 2007, also etliche Jahre waren schon ins Land gegangen und die Aufstandsbewegung wuchs schon langsam auf. Und da hat man erst angefangen. Und da darf man sich keine falschen Vorstellungen machen, auch wenn Armeeaufbau wahrscheinlich einerseits so was leichter ist, in Anführungszeichen, als also eben Rechtsstaatlichkeit also eben aufzubauen. Aber auch sowas braucht Zeit. Und diese Erwartungen, die insgesamt die Verbündeten, auch die NATO hatten, man kriegt also eben innerhalb von einigen Jahren wirklich einsatzfähige, selbstständig einsatzfähige Streitkräfte oder gar Polizei hin. Das war eine Illusion, wirklich eine Illusion. Man hat da den Schub gehabt von dem Surge, von dieser insgesamt also Kräfteverstärkung und dann also eben wurde verschiedenstes also ein Ausbildungsprogramm wurde ja mit ISAF-Abzug erstmal also eben wirklich abgebrochen, auch was die Spezialkräfte angeht. Und es heißt also wohl, dass in Teilbereichen die afghanischen Streitkräfte sehr wohl Fortschritte gemacht hätten, also zum Beispiel bei den Spezialkräften, die also eben speziellere Infanterie de facto sind, dann also auch in dem Zusammenwirken also eben verschiedener militärischer Kräfte, dann also neu aufgebaute Luftstreitkräfte, bei der immer noch viel daneben geht tatsächlich, aber trotzdem in diesen Teilbereichen hat also einiges geklappt, aber zusammengefasst, der Fehler, ein grundlegender Fehler war überzogene Erwartungen, Aufbauillusionen bezogen auf die Streitkräfte, aber Aufbauillusionen hat es ja auch in den anderen Bereichen erheblich gegeben.
Da muss ich ja nur mal erinnern, Herr Keim, was sich die Bundeswehr vor 20 Jahren in Afghanistan alles vorgenommen hatte. Wiederaufbau des Landes, nichts Geringeres, dazu demokratische Strukturen dort implementieren. Ist da irgendetwas von zumindest in Ansätzen gelungen, irgendwelche greifbaren Fortschritte, die man heute vorweisen kann?
Na, Vorsicht, Vorsicht. Das Mandat der Bundeswehr ist ja immer viel schmaler gewesen als die öffentliche Begründung der Bundesregierung oder der Bundesregierungen der vergangenen 20 Jahre. Das Mandat der Bundeswehr hat immer letztlich gelautet, Unterstützung der afghanischen Behörden bei der Gewährleistung von Sicherheit auf dem gesamten Staatsterritorium Afghanistans. Und solange die afghanischen Behörden, also Polizeikräfte und Armee dazu noch nicht in der Lage seien, würden sie das selbstständig machen. Das war also letztlich mal der Gedanke der Subsidiarität. Solange die Afghanen das selber noch nicht könnten, würde die internationale Gemeinschaft das im Anschluss an das sogenannte Petersburg-Abkommen von 2001 übernehmen. Letztlich hat sich in Varianten dieses Mandat immer weiter fortgesetzt. Mittlerweile ist die Beratungsleistung eine andere. Wir haben es eben angesprochen, sie wird nicht mehr auf der Ebene der einzelnen Kompanien erbracht, sondern auf Generalstabsebene oder auf Ministeriumsebene. Aber all das, was Sie gerade angesprochen haben, Staatsaufbau, Demokratie oder was gerade in den deutschen Mandatsdebatten häufig noch angesprochen worden ist, Frauenrechte, Bildung für Mädchen und anderes mehr, das sind ja immer, ich bitte nicht falsch verstanden zu werden, sachfremde Argumente, die zur Legitimation dieses Einsatzes eingeführt worden sind. Die haben ja mit der Mandatierung der Bundeswehr überhaupt nichts zu tun. Und wenn man jetzt nur auf das Mandat guckt, dann würde ich dem doch bedrückenden Bild zustimmen, was gezeichnet worden ist. Pro Tag verlieren die afghanischen Sicherheitskräfte 30 Mann. Die werden von den Taliban getötet im Kampf. Und der jüngste Bericht der UN-Mission in Afghanistan geht davon aus, dass die Zahl der Anschläge und der Zivilisten, die durch Anschläge getötet und verletzt worden sind, im letzten Quartal um 20% angestiegen ist im Vergleich zum Jahr davor. Also das deutet darauf hin, dass die Kernaufgabe der Bundeswehr und der NATO vielleicht nicht komplett nicht funktioniert hat, aber zumindest nicht in dem ausreichenden Umfang funktioniert hat. Und diejenigen, die jetzt sagen, wir müssen weiter bleiben in Afghanistan, müssen zumindest angeben können, was sie glauben, was in den verbleibenden Monaten so anders werden sollte, dass wir zu einem ganz anderen Befund in einem Jahr von heute kommen.
Wie sehen Sie das, Herr Bauer?
Ja, wir reden jetzt die ganze Zeit über die Bundeswehr. Wir reden nicht über die Wiederaufbauanstrengungen, die Entwicklungszusammenarbeit. Afghanistan ist ja der größte Empfänger deutscher Entwicklungshilfe überhaupt. Ich glaube, es fließen immer noch, Kollegen mögen mich da korrigieren, jedes Jahr 400 Millionen Euro.
430, ja.
430 Millionen Euro in dieses Land. Ein ganz großer Batzen von diesen 430 Millionen Euro wird über die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, eine Agentur der Bundesregierung, abgewickelt, die ebenfalls aus meiner Sicht fatal für dieses Land aufgestellt ist, die sich auf eine geringe Anzahl an Mitarbeitern in Kabul reduziert hat, aus Sicherheitsgründen. Und mein Eindruck und das vieler anderer Kollegen, der ist, dass die Projekte entglitten sind. Ein Beispiel in Faisabad, da leben so um die 100.000 Menschen und es sind insgesamt nach meiner Zählung 400 Millionen Euro in diese Kleinstadt geflossen. In Gebäude, die überwiegend leer stehen, in Büros, die nicht genutzt werden, in sehr fragwürdige Infrastrukturmaßnahmen. Wir haben mit diesen Milliarden, also nicht nur Deutschland natürlich, sondern die internationale Gemeinschaft, eine unglaubliche Korruptionswirtschaft geschaffen, ein Korruptionsstaat, der wirklich ein Monster ist, mit allen möglichen mafiösen Auswüchsen und die Bevölkerung, wage ich zu sagen, in fast ähnlicher Weise drangsaliert wie die konservativen Taliban.
Aber Herr Bauer, entschuldigen Sie, vor 15 Minuten haben Sie noch gesagt, es wäre ein Desaster für das Land, wenn die internationalen Truppen abziehen würden. Jetzt sagen Sie, es ist ein Desaster für das Land, dass Sie dort waren oder noch dort sind. Ist das kein Widerspruch in sich?
Nein, das ist kein Widerspruch. Ich bin gegen einen Abzug zum jetzigen Zeitpunkt. Truppenstationierung wie die der Bundeswehr sozusagen, also militärisch glaube ich nicht, dass die sonderlich wirksam sind und ich glaube auch nicht, dass die Beratung sonderlich wirksam ist. Aber die sind sozusagen der Goldstandard für die afghanische Regierung und für die Balance in diesem Land. Würde man jetzt die Truppen abziehen, muss ich Herrn Nachtwey recht geben, ist zu befürchten, dass es zu einem entsetzlichen Bürgerkrieg kommen würde, dass es das Szenario von 1996 sich wiederholt, als Kabul zerstört wurde. Und es ist zu befürchten, dass Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Afghanen das Weite suchen würden und viele davon dann wieder Richtung Europa in den Westen, wo wir dann wieder mit dem Problem konfrontiert wären. Also wir können uns gar nicht sozusagen aus Afghanistan zurückziehen, weil Afghanistan wird uns verfolgen sozusagen. Das Problem wird vor unserer eigenen Haustür sich sehr bald wiederfinden, wenn wir zulassen, dass dieser Staat in sich zusammenfällt, was für die nächsten Monate akut zu befürchten ist, wenn die Truppen abziehen. Es gibt viele Warlords, Teile der Regierung, die womöglich sogar Ministerämter, wichtige Positionen bekleiden, von denen es heißt, dass sie heimlich schon ihren eigenen Deal mit den Taliban gemacht haben, dass sie auch Waffen an die Taliban verkaufen. Es gibt Informationen, dass wichtige Bataillonskommandeure bereit sind, überzulaufen. Kommt es zu diesem Szenario, dass die afghanische Regierung den Eindruck hat, die Gemeinschaft, internationale Gemeinschaft, lässt sie nun ganz im Stich. Und dann gibt es einen Erbfolgekrieg. Dann ringen die regionalen Mächte um den größtmöglichen Einfluss in diesem Land, um wiederum Gefahren für sich selber abzuwehren. Deshalb bin ich gegen einen Truppenabzug, weil die Alternative die entsetzlichere wäre.
Herr Nachtwey, wie kommen Sie mit diesem Widerspruch zurecht?
Ich komme so mit diesem Widerspruch zurecht, weil ich bitte, was genauer hinzusehen. Und was Herr Bauer angesprochen hat an diesen Entwicklungsruinen, das gibt es also in der Tat auch viel. Aber es gibt auch anderes. Und ich habe heute Vormittag noch mit einem Consultant, also eben telefoniert, der seit vielen Jahren im Land arbeitet und im Bereich berufliche Bildung tätig ist. Und in dem Bereich habe ich selbst auch Einrichtungen kennengelernt. Bei Mazar zum Beispiel, eine große Einrichtung, Agrarschule, Ingenieurschule, Berufsschullehrerakademie. Diese funktioniert seit einigen Jahren hervorragend, über 2000 Studierende. Es ist ein Gebiet, was überwiegend von Taliban kontrolliert wird und wo bisher diese Einrichtung nicht attackiert wurde. Die steht für Beispiele von Entwicklungs- und Aufbauprojekten, die gut mit der ansässigen Bevölkerung abgestimmt sind und die dann auch gut arbeiten können, ungestört. Und sowas gibt es eben auch. Oder ich habe kennengelernt, ein großes Projekt der GIZ, Alphabetisierung, nachholende Grundbildung für Polizisten, sind inzwischen einige 10.000 durchgegangen. Und wir wissen ja alle nicht, wo landen also eben ausgebildete Polizisten. Aber diese Alphabetisierung, nachholende Grundbildung, die bringt so oder so schon was. Und da gibt es also eine ganze Reihe von anderen Projekten, Programmen, die trotzdem tatsächlich erfolgreich waren. Und es ist also eben im Vorjahr veröffentlicht worden, eine sogenannte Meta-Review von 148 internationalen Evaluierungen zu internationaler Entwicklungszusammenarbeit in Afghanistan von 2008 bis 2018. Und da hat man festgestellt, dass es beachtliche Erfolge gegeben hat von Projekten, die ich gerade angesprochen habe. Also eingebunden in die örtliche Bevölkerung, Widersprüche, Konflikte austarierend. Und dass es in den verschiedenen Feldern, eben auch in der Grundbildung, Elektrizität, Trinkwasser und so weiter, während Projekte und Programme mit hoch ehrgeizigen Zielen, da hat man sich also viel zu viel vorgenommen, dachte man, das kann man erreichen. Da hat es eher Fehlschläge gegeben. Aber bei genauerem Hinsehen gibt es wirklich ein differenzierteres Bild. Was allerdings fehlt, was auch in Berlin fehlt, eine Gesamtbestandsaufnahme, wo dieses bewertet würde, was ist tatsächlich bleibend geschaffen worden, was ist aufgebaut worden und dann leer geblieben, was ist wieder zerstört und so weiter. Da haben wir kein Gesamtbild. Und jedes Mal, wenn ich da war, habe ich gefragt nach einer zivilen Lage, zivile Aufbaulage. Die konnte ich in der Regel, habe ich die nicht gekriegt. Wo ist was vorangekommen, wo ist es stehen geblieben, wo ist es zurückgegangen? Diesen Einblick, diesen seriösen Einblick haben wir bis heute nicht. Das, meine ich, ist ein Grundversagen deutscher Politik, nicht der Kräfte vor Ort, die meiner Meinung nach also eben viel Gutes versucht haben, sich sehr angestrengt haben. Der Hauptfehler ist wirklich jetzt bei uns, vor allem in Berlin, passiert.
Dem kann ich nur zustimmen. Was es wirklich dringend braucht und was ich überhaupt nicht verstehe, warum es nicht schon längst gemacht worden ist, ist eine Evaluierung der Wirkung deutscher Hilfe über all diese Jahre mit all diesen unfassbar hohen Geldern. Was hat es wirklich gebracht? Was ist schiefgelaufen? Wir brauchen Leute, die dort auch die Landessprachen kennen, die dort nicht nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, oft nur wochenlang im Land gewesen und dann wieder nach Dubai oder Deutschland fliegen. Wir brauchen Menschen, die viele Jahre sich mit dem Land vertraut machen, die Hauptsprachen sprechen, über ein persönliches Netzwerk am Ende verfügen in Afghanistan, weil über die Netzwerke letztlich sich Politik machen lässt und Dinge verändern, aber erstmal Dinge verstehen lässt.
Herr Keim, Afghanistan darf nie wieder Basis für Terrororganisationen werden. Das war ja das Credo, das Grundprinzip, mit dem dieser internationale Einsatz nach den Anschlägen vom 11. September gerechtfertigt wurde. Droht Afghanistan, wenn die Taliban wiederkommen, und das scheint ja nur eine Frage der Zeit zu sein, droht Afghanistan dann wieder zu einer Basis für Terrororganisationen zu werden? Der IS ist ja schon da.
Ich würde eine etwas unbefriedigende Antwort geben. Wir wissen es nicht. Es gibt diese politische Willenserklärung aus der Prinzipienerklärung vom Januar oder Februar vergangenen Jahres. Das ist sozusagen eine Zielstellung, eine Zielvorstellung für die eigentlichen Friedensverhandlungen, die ja jetzt laufen oder nicht laufen, genau genommen. Aber das Ganze kann ja nicht bei Willensbekundungen stehen bleiben. Das heißt, wenn es in der besten aller Welten zu einer entsprechenden Vereinbarung zwischen der afghanischen Regierung, den Taliban und den USA oder / der NATO käme, müsste man einen Verifikationsmechanismus sich ausdenken mit Inspektion vor Ort, wie man das bei der Rüstungskontrolle macht, wo also bestimmte Städten besucht werden dürfen von internationalen Beobachtern. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das ein passendes Modell ist. Also letztlich, was ich damit sagen will, wir sind auf den guten Willen der Taliban angewiesen, auf die Bekundung. Und ich fantasiere mal für einen Moment, innerhalb des nächsten Jahres käme es zu dieser politischen Vereinbarung, es käme damit verbunden zu einem Abzug westlicher Truppen aus Afghanistan. Was in 2 oder 3 Jahren dann in Afghanistan passiert, entzieht sich vollständig unserer Kontrolle und vielleicht sogar zum Teil unserer Kenntnis. Und den Schlüsselbegriff haben Sie gerade angesprochen. Es gibt ja einen Akteur, der in den letzten Jahren in Afghanistan erhebliche Fortschritte gemacht hat. Das ist der Islamische Staat mit seinem Ableger in Südasien. Der Islamische Staat scheint ja aus einer deutschen Perspektive in Anführungsstrichen besiegt, schlicht und ergreifend, weil das Kalifat auf dem Staatsterritorium des Irak und Syriens zerschlagen worden ist. Aber das heißt ja nicht, dass es den IS als solches nicht mehr gibt. Und gerade in Afghanistan hat er erhebliche Fortschritte gemacht und die Zahl der Anschläge, zu denen sich die Taliban nicht bekennen, und in der Regel bekennen sie sich zu den Anschlägen, die sie begehen, ist in den letzten Monaten ja gestiegen. Das heißt, es gibt eine berechtigte Vermutung, auch hier zu sagen, dass der Islamische Staat auf dem Vormarsch in Afghanistan ist, auch ohne die Unterstützung der Taliban. Und wir es eigentlich mit einem Akteur zu tun haben, der, weil er nicht in den Friedensverhandlungen beteiligt ist, sich an diese auch nicht gebunden fühlen müsste und auch wahrscheinlich nicht gebunden fühlen würde, indem es also freistünde als Störenfried, wenn ich das so flapsig sagen darf, diese Vereinbarung und ihre Umsetzung zu torpedieren.
Herr Bauer, Sie haben Kontakt mit Taliban gehabt, Sie haben sie getroffen. Wie halten dies mit dem Islamischen Staat, mit der Terrororganisation IS?
Die grenzen sich vom Islamischen Staat ab und mein Eindruck war, sie haben mehr Angst vor den Kämpfern des Islamischen Staates als vor Regierungssoldaten. Die große Gefahr ist, dass die Taliban aufgesplittet werden durch diese Verhandlung. Also je mehr die Senioritäten der Taliban auf Frieden, auf Gespräche, auf Zusammenarbeit, eine gemeinsame Regierung womöglich drängen, desto größer steigt die Gefahr, dass junge Kommandeure voller Hass und Eifer sich von den Taliban lösen und eben sich diesem Gefäß anschließen, Islamischer Staat, von dem man bisher nicht so richtig wusste in Afghanistan, wer wirklich hinter ihm steht. Ist es Pakistan? Sind es Eiferer, die aus dem arabischen Raum gekommen sind? Oder sind es teilweise nicht auch Regierungsfiguren, die da ein Monster aufbauen wollen, größer als in der Realität, um eben den Westen am Abzug zu hindern. Es kam zu heftigen Kämpfen im Osten, in Nangarhar, in Kunar zwischen den Taliban und dem Islamischen Staat. Und meistens war der Islamische Staat da besser ausgerüstet, von Pakistan kommend, und hatte die Oberhand in diesen Auseinandersetzungen gehabt. Der Islamische Staat in den Dörfern, über die ich berichtet hatte, die beide Erfahrungen gemacht hatten, also die Taliban-Erfahrung und die IS-Erfahrung, krempelt tatsächlich die Kultur Afghanistans um. Die krempeln die Führungsstrukturen der Dörfer um, tauschen die Imame aus, die wollen was ganz anderes machen, den Wahhabismus machen, die Werte Saudi-Arabiens tatsächlich nach Afghanistan exportieren, das, was sie unter modernen Islamismus, Dschihadismus verstehen.
Herr Nachtwey, führt letztendlich kein Weg an den Taliban vorbei? Werden wir uns am Ende damit abfinden müssen, dass nach 20 Jahren Krieg in Afghanistan letztendlich wieder die radikalen Islamisten, die Dschihadisten, die Macht übernehmen werden oder zumindest an der Macht beteiligt werden?
Dass kein Weg an den Taliban vorbeigeht, eindeutig. Und leider hat die sogenannte Staatengemeinschaft 17 Jahre gebraucht, um überhaupt ernsthaft, also eben auf den Weg Richtung Verhandlungslösung oder Einigung oder so zu kommen. Also eine irgendwie Machtbeteiligung der Taliban wird es mindestens geben, aber sie kommen damit jetzt also eben auch auf den ganz wichtigen Aspekten, nämlich überhaupt diesen Verhandlungsprozess, der ja zurzeit also eben ausgesetzt ist, aber wo also aus den Anfängen berichtet wurde von deutschen Mediationsexperten, die das also auch begleiten, dass die Art und Weise, wie dort eben auch die Taliban aufgetreten wären, respektvoll gewesen wäre. Also erheblich anders, als es bei vielen anderen sogenannten Friedensprozessen in den ganzen ersten Monaten und Jahren sozusagen beobachtet wird. Also das ist also eben das eine. Und das andere ist, glaube ich, dass in der jetzigen Situation man vor allem, darauf kommt es also ganz entscheidend an, dass dieser Verhandlungsprozess, auch wenn der 30. April als Abzugstermin nicht eingehalten wird, auf keinen Fall in die Ecke gestellt werden darf. An dem muss weiter festgehalten werden und von besonderer Bedeutung ist, dann auch eine andere Komponente ganz anders zu sehen, nämlich, was kann es auch an Anreizen geben? Und immerhin haben die Taliban-Vertreter in Doha schon öfter erklärt, ja, sie wissen, dass auch ein Afghanistan unter ihnen sehr angewiesen sei auf internationale Unterstützung. Und EU ist ja auch schon in gewisser Weise was darauf eingegangen. Also, und jetzt spielt ja auch in Washington Diplomatie wieder eine ganz andere Rolle als in der Zeit, als sie relativ eingeschläfert wurde. Also insofern sollte man, glaube ich, darauf auch stärker mal gucken, wie kann nicht nur dieser Verhandlungsprozess gerettet werden, sondern also eben auch gestärkt werden. Erfreulich ist immerhin, dass so einige Fachleute aus Berlin, auch der deutsche Afghanistan-Beauftragte, dabei also eine recht gute Rolle spielen.
Herr Keim, der Krieg hat über 40.000 zivile Menschenleben in Afghanistan, das sind nur Schätzungen, gefordert. 3.000 ausländische Soldaten sind gefallen, darunter 59 Bundeswehrsoldaten. Er hat Milliardensummen verschlungen. Die Zahl der gefallenen Taliban ist überhaupt nicht bekannt. Da fragt man sich am Ende schon, war das womöglich einfach alles umsonst? Denn das Fazit dieser Sendung ist ja, wenn ich Ihnen drei zuhöre, mit Verlaub äußerst ernüchternd.
Ja, es tut mir leid, dass Sie Ihren Tag ruinieren, aber wir sind jetzt zur Redlichkeit verpflichtet. Ich würde eine andere Wegkleide noch einführen wollen, wo die internationale Gemeinschaft die Abfahrt verpasst hat. Nach 9-11, nach den Anschlägen vom 11.09.2001, war das überwölbende Ziel, sicherzustellen, und Sie haben es eben angesprochen, dass Afghanistan nicht wieder zum Rückzugsrekrutierungsort des islamistischen Terrorismus wird. Wenn man das ernst genommen hätte und sich darauf beschränkt hätte, das ist der entscheidende Punkt, dann wäre ein frühzeitiger Abzug wahrscheinlich möglich gewesen. Aber indem dieser ganze Einsatz aufgeladen worden ist mit Aufgaben, die das Militär ja gar nicht erfüllen konnte, ich sage es noch einmal, Staatsaufbau, Mädchenschulen, Frauenrechte und anderes mehr, ich will nicht sagen, musste er scheitern, aber ist sozusagen die Fallhöhe doch so erhöht worden, dass wir, wenn wir auf die Mädchenschulen gucken, auf die Frauenrechte, auf den Staatsaufbau, auf die Korruption, wo immer, alles, was wir angesprochen haben, doch zu einem ernüchternden Ergebnis kommen muss. Und das Bedrückende, finde ich, ist, dass man das ja nicht nur in dieser Runde sagt, sondern man muss es den Angehörigen von gefallenen deutschen Soldaten ins Gesicht sagen, dass das gegebenenfalls umsonst war. Und das finde ich die bedrückende Bilanz der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik.
Ratlos am Hindukusch. Was hält die Bundeswehr in Afghanistan? Darum ging es in diesem SWR2-Forum. Herzlichen Dank an Dr. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik, an Winfried Nachtwey, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Grünen, und an Wolfgang Bauer, Reporter der Wochenzeitung Die Zeit. Am Mikrofon war Martin Durm.